Sind im zweiten Mose, läuft schon. Zweite Mose 23. Ja, da will ich heute gern durchgehen. Mal gucken, ob wir es so machen. Aber ja, dann war es das nämlich schon mit den Geboten Mose. So. Bis jetzt fand ich es echt super genial, da einfach durchzugehen, so zu sehen, was Gott da den Menschen geschenkt hat. Ne? So wie wichtig das für uns jetzt ist und dass es eigentlich die Lehre ist, die Jesus und die Jünger und auch wir verkündigen. Ne? So das, worauf ja, so ein Neues Testament mit aufbaut. Ne? So all diese Geheimnisse, wo wir denken, oh, wo hat dann Paulus das her oder so. So, da kannst du so viel da drin finden. Ne? Und sonntags gehen wir durch die Bergpredigt. Ich kann so viel sehen, so woher Jesus das geklaut hat. Ne? So, durch die Bergpredigt wissen wir auch, durch die Verkündigung von Jesus, so dass das hier viel, viel tiefer geht. Ne? Dass es nicht nur Gesetze sind, um ja, einen bestimmten Staat zu bilden und da die bestimmte Gerechtigkeit zu formen und Gesetze, dass wir wissen, wie sie handeln müssen, die Richter und so, sondern das ist einfach Gottes Herz ist, der sich da offenbart, Heiligung. Ne? So, also lass uns da durchgehen, einfach sehen, so cool. Und ja, ich werde jetzt nicht jedes Gebot einzeln durchleuchten, ne? So, weil es einfach nicht dran ist. Und ich glaube, die Gebote, so wie eine Bergpredigt zum Beispiel, die sprechen für sich. Ne? Und ich glaube, da, wo man das Gefühl hat, oh, da hätte ich jetzt gerne mehr gehört, spricht mich irgendwie an. Ne? Oder das geht tiefer, da bin ich mir sicher. Das ist so. Ne? Aber da ist jetzt nicht die Zeit für, da reinzugehen. So, das heißt, nimm dir Paulus als Vorbild, ne? Psalm 119. So, ich sinne über dein Gesetz, und das ist das hier, nach Tag und Nacht. Und mir bringt es Freude und Frieden und Freiheit und es heiligt mich und es bewahrt mich, meinen Fuß in die Sünde reinzubewegen, an Orte, wo ich nicht hingehöre. Ne? Es hält mich bei dir und es lässt mich dich sehen. Ne? So, es ist mir ein Schutz, eine Burg, es ist mir wie ein Schild. So, ne? Von daher, es lohnt sich wirklich, wenn man sich Zeit nimmt zu Hause und einfach ja auch über die Gesetze mal nachdenkt. Ne? Warum sind sie gegeben? Was hat es mit mir zu tun? Wo finde ich da Gott? Was will da Gott eigentlich sagen? Ne? Es geht so tief und es ist so befreiend, das zu sehen, und es beschützt einen wirklich davor, falsche Entscheidungen zu treffen. Ne? So, und von daher, ja, musst du selbst was tun. Ne? Also, Vers 1. Du sollst kein falsches Gerücht verbreiten. Ne? Falsches Gerücht verbreiten und eigentlich in anderen Übersetzungen, Elberfelder zum Beispiel, steht aufnehmen. Aber falsches Gerücht ist, so, dass du halt irgendwas aufschnappst, ne, und das weitergibst. So, wenn du verbreitest, dann bist du derjenige, der irgendwie Halbwahrheiten hört. Vielleicht sind es auch wahr, vielleicht auch nicht, aber du nimmst es als voll, ne, weil du vielleicht den Menschen achtest oder weil du eine Person siehst, zum Beispiel, ein Pastor hatte mal echt Probleme, weil er am Bordell lang gegangen ist, mit Prostituierten geredet hat. Das hat jemand aus der Gemeinde gesehen, als ein Auto flüchtig vorbeigefahren ist, und hat sich so eine ganze Gemeinde rumgesprochen, dass der Pastor ins Bordell geht. Ne? So. Das ist dann ein falsches Gerücht, das man verbreitet. Ne? Das ist schlimm. Ne? So, die Bibel ist da ganz klar und sagt so, du sollst überhaupt keinen Gedanken machen, was der andere macht. Ne? Das Einzige, wo du laut sein sollst und wo du jemanden ansprechen sollst, ist so, wenn er in Sünde lebt und das öffentlich macht und die ganze Gemeinde damit infiziert. Das ist das Einzige, wo ich als Pastor oder die Leitung allgemein oder die Gemeinde laut sein soll und ihnen zurechtweisen soll. Jetzt stell mal vor, ich würde in jedes von euren Leben reingreifen, ne, und euch sagen, wie ihr zu leben habt, ne, was richtig und falsch ist. Das ist nicht mein Ding, das ist euer Ding, ne, da habe ich überhaupt nichts drin zu suchen. Ich habe mit meinen eigenen Sachen Probleme genug, ne. Von daher, das soll man Gott entscheiden lassen, Gott richten lassen, und jeder, der einen Heiligen Geist hat, der weiß es, man wird früher oder später überführt. Ja. Also, es ist schlimm, Gerüchte zu verbreiten, ne? Aber es ist genauso schlimm, Gerüchte auch anzunehmen. Ja. Und pass auf vor Menschen, die immer meckern, immer irgendwas Schlechtes über Menschen sagen, ne? So, das steckt an, ne? Das macht krank. Für mich geht es genauso, ich darf das auch nicht annehmen. Ne? Ich will das auch gar nicht hören, so weil ich dann bitter werde und nur frustriert und nur noch auf das Negative sehe. Ne? Das ist wie Pest, sagt Paulus, wie ein Hefepilz, ne? Der um sich greift und alles zerstört. Bitterkeit und Zorn, lass raus. So. Also, wenn du irgendwas hörst, dann schalt ab. Wenn es irgendwas ist, was andere betrifft und mit reinreißt, dann sprich die Person an. Ja, so. Aber ansonsten, ja, sei da vorsichtig, so, weil oft ist es einfach nur eine Halbwahrheit. Du sollst kein falsches Gerücht verbreiten oder aufnehmen. Leihe keinem Gottlosen deine Hand. Das ist eine blöde Übersetzung, weil da steht nicht gottlos, sondern schuldig. Leihe keinen Schuldlosen deine Hand. Das macht aber auch Sinn, ne? Keinen Schuldigen. Ja, sorry, Grammatik. Ne? Aber wenn ich schuldig bin gegen Gott, dann reagiere ich in dem Moment ja auch gottlos. Ne? So. Aber leihe keinem Schuldigen deine Hand, so dass du durch dein Zeugnis ein Frevel unterstützt. Ne? Pass auf, wo du hilfst. Ne? Also hier steht, wenn du bist ein Kind der Gerechtigkeit, du bist ein Kind Gottes, so du bist heilig, weil er heilig ist, du hast ein neues Leben, gehörst zu Gottes Volk, also benimm dich auch so. Ne? Stell du dich auf der Seite der Gerechtigkeit, ob du dann out bist oder nicht. Ne? So leihe nicht deine Hand, nimm nicht deine Zeit, dein Geld, deine Möglichkeiten, hilft da nicht. Wir haben da überhaupt gar nichts zu suchen. Ne? Wenn du irgendwo Unrecht siehst, dann stell dich auf die andere Seite. Ne? Und da denkt man immer gleich groß, aber es sind so Kleinigkeiten. Ne? Ich weiß noch, damals auf dem Schulhof zum Beispiel. Ne? So, das war so. Da waren immer die Coolen, in Anführungsstrichen. Ne? Das sind die, die heute gar nicht sind. Ne? So, aber da waren immer diese Coolen und diese Proleten und die beliebt waren oder die so super charismatisch irgendwas drauf hatten oder viel Geld oder was auch immer, ne? Die beliebten Leute halt. So. Und dann war da die Mittelklasse, die ist da mit drumherum geschwommen und war immer mit dabei, aber gehört halt nicht zu dieser coolen Gruppe, aber war immer in der coolen Gruppe mit drin. Und dann gab es die Unterschicht, ne? So, das waren die dann entweder gemieden oder gehänselt wurden oder ja, verarscht, ne? So, und die Coolen, die sind halt immer, dann haben immer diese Schwachen halt drangsaliert, ne? Geärgert und so weiter. Und sich lustig gemacht. Und alle haben gelacht. Die Mittelschicht hat gelacht, die Oberen haben gelacht, ja, und die Unterschicht auch, weil sie Angst hatten, dass sie die Nächsten sind, ne? So, war so, bei uns jedenfalls. So, ist auch, denke ich, sehr menschlich, ne? So, macht man jetzt im Erwachsenenalter dann halt nur zivilisierter, ne? So, und wenn wir das sehen, dann haben wir uns zu diesem einen zu gesellen. Auch wenn alle anderen lachen und austeilen, so aus Furcht, ne, oder weil sie einfach nur böse sein wollen und das Spaß haben daran, ne, sondern sollen wir sagen, nee, entweder gehe ich, ne, oder ich lasse mich mit verprügeln und mache ein Statement für all die anderen. Ne. Was für ein Zeugnis, wenn das jemand macht, ne? Wenn alle Kleinen sich zusammenstellen würden, dann wäre das die Masse. Ne? So eine viel stärkere Kraft. Also, Gott sagt hier, du hast dich entschieden, jetzt hast du keine Wahl mehr. Ne? Du hast da überhaupt nicht hinzugehören. Vers 2. Du sollst nicht der Menge folgen zum Bösen und sollst vor Gericht deine Aussage nicht nach der Menge richten, um das Recht zu beugen. Ne? So, das passiert jeden Tag ständig in kleinen Formen. Ne? So, die man gar nicht so definieren würde, muss man drüber nachdenken, will ich jetzt nicht tiefer gehen, ist auch egal jetzt, ne? Aber das sieht man natürlich auch in der großen Form, ne? Und was für Auswirkungen das hat. So, wenn wir als Christen der Masse nachjagen und mitten im Strom schwimmen, mit der Zeit, mit der Moral, mit sonst irgendwas, so, dann verlieren wir an Kraft und an Aussage, ne? Gott sagt so, dich habe ich erwählt, um gegen Strom zu schwimmen, ne? Ich habe das Bild schon mal gesagt, so irgendwann hatte ich das mal. Ist viel cooler, gegen Strom zu schwimmen. Ist anstrengender, ne? Ist klar. So, und du bist relativ allein in der Masse gesehen. Aber wir sind ja da, um Zeugnis zu sein und Licht. Jeder soll uns sehen und hören, ne? Und wenn du mitten im Strom schwimmst, was die Christen, viele Christen machen heute, so, dann verlieren sie, du hast immer nur dein kleines Publikum um dich herum, ne? Die Menschen, die du gerade hast, so. So, aber wenn du gegen Strom schwimmst, so, sagen wir, du fängst am Ende an, ne, und gehst hoch zum Anfang, so, du, jeder wird dich sehen im Laufe deines Lebens, ne, und hören. So, und jeder hat die Chance dann, du erreichst viel mehr Menschen, wenn du gegen Strom schwimmst, ne. So, Gott sagt hier, dir sollte es egal sein, was die Masse sagt, sondern du sollst dir selbst ein Bild machen und entscheiden, was ist hier Gott und was ist gerecht, ne. So. Du sollst auch den Armen nicht begünstigen in seinem Rechtsstreit. Ne? Vielleicht finde ich das hart, aber das ist halt meine Meinung. Ich habe jetzt so viele Hartz-IV-Empfänger kennengelernt und die gehen mir sowas von auf den Zeiger. Nicht alle, sondern die bestimmte Gruppe von Hartz-IV-Empfängern. Ne? Das sind die, die nicht arbeiten wollen und die ganze Zeit nur meckern über den Staat, ne? Und nicht erkennen, dass sie alles geschenkt bekommen. Ne? So. Da macht der Staat einen riesen Fehler, meiner Meinung nach. Ja, so, das sind, wir Christen machen das auch oft so, ne? So Mitleid mit den Armen, so mit denen, die keine Ausbildung haben oder mit denen, denen es so schlecht geht, ne? Dritte Weltländer und so, oh, so, da muss man sich erbarmen, ne? So, die brauchen unbedingt Hilfe. So, ne? Gott sagt hier, du musst entscheiden und du weißt genau, was Gerechtigkeit ist, was ich will, ne? So, was wichtig ist für die Menschheit, so, also auch wenn derjenige arm ist, so musst du trotzdem deinen Standpunkt vertreten, ne? Also begünstige keinen Armen, wenn er falsch liegt, ne? Sondern Gott sagt zum Beispiel zu uns Christen, und du sollst nur dann was essen, wenn du auch arbeitest. Wer nicht arbeitet, der soll nichts essen. Das ist Gott, ne? So, ist seine Gerechtigkeit und die ist gut, wenn man es praktiziert. Vers 4. Wenn du das Rind deines Feindes oder seinen Esel antriffst, der sich verlaufen hat, so sollst du ihm denselben auf jeden Fall wiedergeben. Ne? Ist schon schwer, wenn du denjenigen nicht kennst oder wenn es vielleicht sogar ein Bekannter ist und du findest sein Portemonnaie. Ich meine, Esel werde ich jetzt hier nicht finden von euch, ne? Aber sagen wir mal, ein Portemonnaie, ne? Mit Geld drin. Du findest es. Du guckst rein, ja, jetzt kann ich mir endlich das und das kaufen oder endlich meinen Kühlschrank füllen oder was weiß ich, ne? So, wenn du gerade kein Geld hast, ist es natürlich noch mehr versuchen. Gott sagt hier ganz klar, wenn du das findest und es ist nicht dein Besitz und steht drin, auf wem es gehört, dann geh dort sofort hin und gib ihm seinen Besitz wieder. Achte den Besitz von jemand anderem, ne? Wer gibt, ne, und opfert in dem Moment, Gott wird den auf jeden Fall belohnen, ne? So, in jedem Gesetz hier, das gehalten wird oder das man ernst nimmt, ne, so, da steckt Segen drin, ne? Wer Gott gehorcht, so, der ist gesegnet. Ne? Verspricht Gott. So. Also, ganz klare Sache, was soll denn ein Christ machen? Was ist denn wichtig, wenn ich jetzt ein Portemonnaie finde? Zurückgeben. Und das ist total genial zu sehen, dass im 2. Mose hier schon steht, so, sogar von einem Feind. Lieb deine Feinde. Ne? Also, wenn da jemand ist, den ich überhaupt nicht mag, der mein Feind ist, weil er mich immer angeht, ne, und ich finde Besitz von ihm, ne, da würde ich mich natürlich freuen, eigentlich. Menschliche Seite. So, ne? So, Gott sagt hier, nee, du bist ein Kind der Gerechtigkeit, ein Kind des Lichts. Ne? Weil ich bin Licht. So, also gehst du in die Dunkelheit, so, und schenkst dort Licht aus. Ne? Geh hin, so, weil du wirst ein, wie Paulus sagt, oder wer auch immer, so ein, wenn du den segnest, deinem Feind, so, dann wirst du Kohle, irgendwas mit glühender Kohle auf sein Haupt, der kriegt jedenfalls ein schlechtes Gewissen. Ne? Und vielleicht ist es ja der Schritt so, den ihn so anspricht, dass er selbst ins Licht geht dann. Vers 5. Siehst du den Esel deines Feindes unter seiner Last erliegen, könntest du es unterlassen, ihm zu helfen? Du sollst ihm samt jenem unbedingt helfen. Also wieder, nicht nur das Auto hat einen Platten von irgendeinem Unbekannten oder von jemandem Bekannten oder einem Freund, sondern von dem, den du überhaupt nicht magst. Ne? So jemand, den du vielleicht sogar hast. Ne? Der auf jeden Fall dich hasst. Ne? Wenn du den siehst und der hat einen Platten mit seinem Esel, so, dann sollst du nicht vorbeigehen und sagen, so, ne? Sondern geschieht dann ganz recht, so kannst du immer in der Hitze stehen für eine Stunde. Tschüss. So ein, hey, hast du gehört von der und der, der hat gerade einen Platten oder was weiß ich. So ein, sondern du gehst hin und du hilfst ihm beim Schrauben. Gott sagt hier, erbarm dich. So ein, sei gütig, weil ich gütig bin. Vers 6. Du sollst das Recht deines Armen nicht beugen in seinem Rechtsstreit. Also die zweite Seite der Medaille, ne? Gott ist total egal, ob jemand arm oder reich ist. Ja. So, Gott hat doch nichts gegen Reiche. Ja. Und ich brauche auch nichts gegen Reiche haben. So, ich freue mich, wenn ich bei jemandem bin, der mehr Geld hat als ich, wenn ich zum Abendessen eingeladen werde. Da gibt es so schöne Sachen, ne, die ich mir so nicht leisten kann. Ich bin, soll auch nicht neidisch sein, wenn jemand ein größeres Haus hat als ich. Oder ein schnelleres Auto. Ne, oder einen stärkeren Esel. So, ne. Gott guckt nicht auf die Person, so Gott guckt aufs Herz. Ne? So, und wenn jemand arm ist, so, aber nicht der Gerechtigkeit nachjagt, sondern der Ungerechtigkeit, dann ist Gott richtend, ob er arm ist oder reich. Ne? Genauso umgedreht. So, wenn jemand arm ist, so, aber im Recht ist, aber Leid haben muss, ne? Was auch immer, so, dann geht Gott auf seine Seite. Und das beruhigt mich, weil Gott ist anders als wir Menschen da. Ne? Egal, ob jemand sympathisch ist oder nicht, arm oder reich, ob jemand klug ist oder dumm, ob jemand Fähigkeiten hat oder nicht, ob jemand was erreicht in seinem Leben oder total unentdeckt ist, ne? So und gar nichts zu sagen hat oder so. Gott guckt auf unsere Herzen. Und wenn unsere Herzen die Gerechtigkeit suchen, ne, so dann ist Gott bei ihm dabei. Also müssen wir auch da lernen, nicht auf Menschen zu gucken, nicht Menschenfurcht zu haben, sondern ja, sondern zu sehen, so wo ist Gott? Ne? Vers 7. Von einer betrügerischen Sache halte dich fern. Ich mag das. Gott sagt nicht so, geh an die Grenze oder ja, wenn es nicht richtig klar ist, ne? Sobald du weißt, da, das ist ungerecht, das ist nicht Gott, dann hast du da nichts zu suchen. Ne? Wenn ich weiß, in dem Film zum Beispiel geht es darum, so ein, und das kann ich, soll ich mir nicht angucken, dann gucke ich mir nicht an. Ne? So ein, wenn irgendwo Ungerechtigkeit ist und ich das weiß, so dann habe ich in der Runde nichts zu suchen. Wenn dann Lästere sind und zusammenkommen so und tratschen die ganze Zeit über irgendwelche Christen oder Nichtchristen oder Dinge, so dann weiß ich, ich soll mich da überhaupt nicht reinsetzen. Ne? Da habe ich nichts zu suchen, weil ich will nicht tratschen, ich möchte nicht das Negative sehen, ich möchte auch nicht das, über das Negative nachdenken, sondern ich bin Kind des Lichts und ich suche die Gerechtigkeit und das ist das, wo meine Augen, meine Ohren und meine Sinne nachtrachten. Ne? So, bleib da weg von. Wenn irgendwas nicht rechtens ist, so, dann ist es nicht dein Platz. Und den Unschuldigen und den Gerechten, den bringe nicht um. Denn ich spreche keinem Gottlosen gerecht. Ja, also keinem Schuldigen. Jemand, der gottlos handelt. Ja. Vers 8. Und nimm kein Bestechungsgeschenk an. Ja, so Bestechungsgeschenke sind was Tolles. Richter zum Beispiel dürfen keine Geschenke annehmen. Ja, Lehrer dürfen keine Geschenke annehmen. Die gehen näher aus. So, ne, so, es ist auch natürlich verführend, ne, wenn jemand kommt so und dich besonders behandelt, ne, oder dir einen besonderen Anreiz gibt, nicht damit du ihn besser behandelst, sondern einfach nur so als Geste, ne, der Dankbarkeit, so, ne, dann ist man natürlich, kann es passieren, dass man leicht verblendet wird, ne, und nicht mehr so reagiert, wie man eigentlich reagieren würde. Ne, zum Beispiel kenne ich Feinde in Anführungsstrichen von mir, die mich andauernd beschenken, obwohl sie mich eigentlich total runtermachen. Ich habe noch nicht genau durchgeschaut, warum. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl dabei und denke mir die ganze Zeit so, vielleicht sollte ich dann beim nächsten Mal einfach sagen, nee, danke. So, weil es gibt Menschen, die beschenken, um irgendeinen Vorteil zu kriegen. Ne? So ein, naja, vielleicht macht das für euch keinen Sinn, für mich macht es gerade Sinn. Aber gut. Nimm kein Bestechungsgeschenk an, denn das Bestechungsgeschenk, das macht die Sehenden blind. Also wenn Gott das sagt, stimmt das. Ne? so ein und verkehrt die Sache der Gerechten. Und bedrücke den Fremdling nicht, bedrücke den Ausländer nicht, denn ihr wisst, wie es den Ausländern zumute ist, denn ihr seid Ausländer gewesen im Land Ägypten. Genauso wie wir jetzt Ausländer sind. Aber das hatten wir letzte Woche. Weiter geht's. 6 Jahre sollst du dein Land besehen und seinen Ertrag einsammeln. Aber im 7. da sollst du es brach liegen und ruhen lassen, damit sich die Armen deines Volkes davon ernähren können. Und was sie übrig lassen, das mögen die Tiere des Feldes fressen. Als würde so ein Sabbat, ne? So ein. Und das Interessante ist, dass die Wissenschaft, so, die sich mit Acker und so beschäftigen, so, dass die sagen, ja, das macht vollkommen Sinn. Ne? Weil die Pflanzen ziehen die ganzen Nährstoffe aus dem Boden. Und ein Jahr braucht der Boden, um sich wieder zu regenerieren. So. Also deswegen gibt es mehrere Acker und einer ab und zu, wenn du mal dran vorbeifährst, das ist nur Erde. Ne? Da ist gar nichts gesät. Ne? Aber im nächsten Jahr wächst da wieder was. So. Und Gott sagt hier, bei der Ernte, da fallen natürlich immer Samen ab, ne? Und die sprießen natürlich wieder. So, und Gott sagt hier, guck nicht so aufs Geld, so, sondern mach, mir ist Sabbat so wichtig, mir ist es wichtig, dass ihr Ruhe habt, ne? Dass ihr Urlaub macht, so. Mir ist es wichtig für euch Menschen, mir ist es wichtig für das Vieh, mir ist es wichtig, werden wir noch sehen, für die Knechte, mir ist es wichtig sogar für das Land. Ne? So, Gott ist dieser Ruhetag wichtig für seine ganze Schöpfung. Sogar für sich selbst als Schöpfer. Ne? Sogar er hat sich einen Tag Ruhe gegönnt. Und das ist ziemlich clever, was Gott hier von sich gibt. So, aber das Tolle ist, dass er halt sagt, dass das, was das Land denn hergibt, so, und dass das andere satt machen soll. Ne? Weißt du, gehen wir nachher drauf ein. Lesen wir erstmal noch. Dasselbe sollst du mit deinem Weinberg und mit deinem Ölbaumgarten tun. 6 Tage sollst du deine Werke verrichten, aber am 7. Tag sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Magd und der Fremdling, der Ausländer, sich erholen kann. Habt sorgfältig Acht auf alles, was ich euch befohlen habe. Und die Namen der fremden Götter, die sollt ihr nicht erwähnen. Sie sollen gar nicht über eure Lippen kommen. Habt sorgfältig Acht auf das, was ich euch hier gesagt habe. Und ich merke das jetzt beim Vorbereiten, so, wenn ich mir das durchlese, irgendwie. Keine Ahnung, es gibt einfach so eine bestimmte Richtung, bestimmte Grenzen, so einen bestimmten Weg. Ich finde es total praktisch, ne? Das ist was ich irgendwie in jeder Kleinigkeit anwenden kann, nicht nur physisch, sondern halt auch geistlich, ne? So ein einfach. Ja, gut. Was ich cool finde, ist, dass hier steht, und die Namen der fremden Götter sollt ihr nicht erwähnen. Sie sollen gar nicht erst über eure Lippen kommen. Ne? Das widerlegt die These, die so viele Christen aufstellen. Ne? Ja, du musst den Koran mal gelesen haben. Ne? Du musst wissen, was du Zeugen Jehovas denken. So, damit du überhaupt weißt, weil du dich ausdrücken sollst. Dass du weißt, so, worum es da überhaupt geht. Damit du weißt, so, was du wie du reden sollst, so, wenn du mal mit jemandem redest. Ne? Immer mehr Moslems hier, da muss man schon wissen, was die glauben. Ne? So, ist cool, weil Gott sagt hier, ich möchte fremde Götter, ich möchte überhaupt nicht, dass ihr darüber nachdenkt. Ich möchte nicht, dass ihr darüber redet. Diese Namen, die sollen überhaupt nicht verkündet werden, ne? So von euch. So, ist genial. So, warum? Jedes Mal, wenn ich mit einem Moslem geredet habe, oder mit einem Zeugen Jehova, oder mit einer anderen Sekte, mit Hindus, oder mit Hare Krishnas, oder mit, was weiß ich, mit was für Leuten ich schon geredet habe, die innere Energie in ihren, ist egal. So, aber, ne, so, ich musste überhaupt nichts wissen, sondern ich habe einen Namen auf meinen Lippen, ne? Jahwe, so ein, der Schöpfer von Himmel und Erde, so ein, der alles gemacht hat und alles kennt, ne? Der jedes Geschöpf bis zur Haarwurzel kennt. Selbst jedes einzelne Haar von mir gezählt hat, ne? Dass jeder, der bestimmt, wann jede Zelle aufhört und wann eine neue geboren wird, ne? Der genau weiß, wann mein Ein- und mein Ausgang ist. Der genau weiß, wo ich ende. Der genau weiß, wie ich mich entscheide, morgen, ne? Oder genau jetzt. Das habt ihr schon vorher gewusst. So ein, ne? Und das ist der Name, den ich, der auf meinen Lippen ist. So ein, und in meinen Gedanken, ne? Und da erforsche ich ihn. Da suche ich ihn. Da lese ich hier. Und da gucke ich, wer bist du? Da rede ich mit ihm. Da höre ich von ihm. Ne? So ein, da werde ich in seinem Bild verändert. So ein, und wenn jetzt irgendjemand kommt, der einen fremden Gott bringen will, dann weiß ich, wie dieser Schöpfer hier tickt, weil ich so viel Zeit mit ihm verbringe. Ne? So ein, ich wusste immer, was ich sagen soll. Und ich wusste immer, was der Unterschied ist dann zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung. Ne? Den Schöpfergott und die erschaffenen Götter. So ein, von daher investiere deine Zeit lieber in Gott, ne? So ein, als in, ja, als in diese anderen Religionen. So ein, der Heilige Geist sagt uns auf jeden Fall zur richtigen Zeit, was dran ist und was wichtig ist. Und glaub mir, ich habe so viele Christen beobachtet, so ein, das war, ich weiß nicht, ob es hier war, in Leipzig war es auf jeden Fall so, so bei dieser großen Studentenbewegung, weiß nicht, wie hieß die? Ach so, egal, brauchen wir keinen Namen nennen. Aber manche von unserer Gemeinde waren da auch mit drin, weil sie Studenten waren. So und dann haben die alle angefangen, Koran zu lesen. Und Bücher, so ein Koran und Bibel oder so, ne? Und keine Angst, tat dir nicht gut, das hast du gemerkt. So ein, ne? So ein, aber gut. 14. Dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten. 7 Tage sollst du ungesäuerte Brote essen zur bestimmten Zeit im Monat Abib. So wie ich es dir befohlen habe. Abib, das ist der erste Tag im religiösen Kalender. Da fängt es an, das Jahr. Ne? So wie ich es dir befohlen habe, denn in diesem Monat bist du aus Ägypten ausgezogen. Und man soll nicht mit leeren Händen vor dem Herrn, vor meinem Angesicht erscheinen. Also Gott sagt, ich möchte, dass ihr dreimal Party habt, dreimal feiert, die Sau rauslässt, so dass ihr zusammenkommt, alle stehen liegen lasst, auf eure Pilgerreise geht, euch trefft in der Versammlung und einfach nur feiert. Ne? Und über das nachsinnt und das feiert, was ich getan habe und was ich tue bei euch. Ne? So, macht euch das bewusst und rennt nicht rum wie Trauerklöße. So, und ihr habt so viel. Ne? Und dieses ungesäuerte Brote, so ist dieser Anfang, was man feiern soll, ne? Wo man sich bewusst machen soll, dieser Anfang, so rauszukommen aus Ägypten, so rauszukommen aus der Welt, rauszukommen vom Fleisch, vom Neuen geboren zu werden und jetzt ein Volk zu sein, ne? Nicht Volk gewesen zu sein und jetzt ein Volk Gottes zu sein, so ein Kind Gottes, ne? Reingepfropft in ein komplett neues Leben mit Gott, mit dem Heiligen Geist, ne? Ungesäuert, frei von der Sünde, so ein, ne? Das Passahlamm feiernd. Ne? Soll uns ein Fest sein und eine Freude, so ein, und drüber nachzudenken. So dann das Fest der Ernte, Vers 16. Wenn du die Erstlinge deiner Arbeit darbringst von dem, was du auf dem Feld gesät hast. Und das Fest der Einbringung am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit vom Feld eingebracht hast. Also das zweite Fest ist das, was du, den Samen, den du bekommen hast, den du ausstreust. Ne? Wenn angefangen wird, der Acker ist jetzt fertig und du streust das aus von deinem Ertrag vom letzten Jahr, ne? So, was du bekommen hast. Und das dritte Fest ist dann, wenn alles gesprossen ist und die neue Frucht da ist und du erntest. Ne? So, das sind. Und den Ertrag reinbringst nach Hause am Ende des Jahres. Ne? Also Gott sagt hier, feiert den Anfang, feiert die Mitte und feiert das Ende. Ne? Und seid euch bewusst, dass ich in allem bin. Preist mich dafür, weil ich mache euren Anfang, ich mache die Mitte und ich mache euren Ende. So, ich gebe euch den Samen, ich habe euch freigemacht, überhaupt ein Feld gegeben. So, ich gebe euch den Samen. So, ich lasse den Samen sprießen und gedeihen und ich bringe Und ich werde euch gute Frucht bringen. Ne? Und ja, ist für mich eine Ermahnung, so momentan, das doch zu glauben und das zu feiern und mich darauf zu freuen. Ne? So, ich meine, ich sehe und ich sehe und ich sehe aus und sehe gerade nichts. Ne? Ich habe auch Kartoffeln mit meinen Kindern da im Garten gesät. So, also reingesteckt. So. Irgendwie sehe ich da nichts. Ne? So, aber die werden kommen, da bin ich mir sicher. So. Und es ist frustrierend, wenn man in den Zeiten, wo man halt wartet, ne, und nichts sieht. Oder wenn es dann hochkommt, wo man die ganze Zeit nur Sorgen hat, hoffentlich kommt kein Heuschreckenschwarm, ne, und frisst alles ab. Oder ein Brand, so ein, oder sonst irgendwas. Ne. Hoffentlich kommt genug Regen. So ein. Aber Gott sagt dir, ich bin in allem, wenn du mir vertraust, dann segne ich dich. Ne. Und zum anderen, was du siehst, wirst du auch ernten. Ne. So ein. Wir müssen gucken, was wir sehen. Wir gehören zu Gott. Wir sind seine Schöpfung. Und das, was wir sehen, das ist Gerechtigkeit. Ne? So, wir haben mit der Ungerechtigkeit nichts mehr zu tun. So, wir sind auf neuen Faden. Und das sollte, ja, das sollte unser Antrieb sein. So, ne? Preisend für Gott, weil er ist immer drin. Vers 17. Dreimal im Jahr sollen alle deine Männer erscheinen vor dem Angesicht Gottes, des Herrn. Du sollst das Blut meiner Opfer nicht zusammen mit Sauerteig darbringen. Wenn du kommst zum Thron, wenn du kommst vor Jesus, dann kann man das einfach nicht mit Sünde tun. So, die Sünde muss besiegt werden, du musst Buße tun, wir müssen umdrehen und sagen, das tue ich jetzt nicht mehr. Ne? Ich kann nicht mit meinem Lamm gehen, mit meinem Opfer, mit Jesus im Herzen, ne, und ihn dafür preisen, dass er mir vergibt und gleichzeitig mich nicht umdrehen und das gleiche ungerechte Leben tun, das ich hatte, als ich gottlos war. Schuldig. Ne? So, und Gott sagt dir, wenn du kommst und opferst, wenn du kommst und um Gnade bittest, wenn du kommst, um Vergebung zu bekommen, dass ich bezahle, dann komm mit einem Herzen, das geheiligt ist, dass es ernst meint, so, und das auch den Weg dann gehen möchte, der Geradheit und der Gerechtigkeit. Du sollst das Blut meiner Opfer nicht zusammen mit Sauerteig darbringen. Wissen wir aus dem Neuen Testament, dass Sauerteig ein Bild für Sünde ist. Ne? Sauerteig, der in der ganzen Gemeinde alles durchsäuert. Eine Sünde. So, die einfach geduldet wird und pff, so, schon ist alles ungerecht und gottlos. So. Du sollst das Blut meiner Opfer nicht zusammen mit Sauerteig darbringen und das Fett meiner Festopfer soll nicht bleiben bis zum anderen Morgen. Ja, das Fett war, werden wir noch sehen, dann geopfert wird. Ja, das ist das Beste. Das war nur für Gott. Das durften die Menschen nicht essen. Ne? Ich liebe Schmalzbrot. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ja. So, Fett ist das Beste am Vieh. Einfach vom Energiegehalt her. Glaubt ihr mir nicht? Gut. So, Gott sagt hier, das Beste gehört mir. Und damals war es halt so, wir sind verwöhnt. Ey, wir sind deutsch. Wir haben das ganze Jahr Mango. Da, wo Mangos wachsen, das sind 6 Wochen im Jahr und das war's. Da gibt es keine Mangos mehr. Ne? Tomaten. Wann hast du denn Tomaten in Deutschland? Ne? Also in der DDR, ne, da hattest du Tomaten ein paar Wochen und das war's. Und dann hattest du keine Tomaten mehr. Da hast du gewartet auf Tomaten. Äpfel genauso. Ne? So im Winter dann hattest du diese verschrumpelten Äpfel, die dann halt unten im Keller gelagert wurden. Ne? Mit Stellen und alles. Und wenn die alle waren oder verschimmelt, dann war's das. Dann musstest du warten bis zum Spätsommer, dass du neue Äpfel hast. Wir sind doch total verwöhnt. Ich meine, guck mal, wir haben alles im Überfluss, die ganze Welt, alles beliefert uns das ganze Jahr über. So, ne? Wir haben nie Mangel. Sogar die Ärmsten von uns sind die Reichsten der Welt. So, ne? So, wir haben alles, was wir brauchen, nur mehr. So, wir haben nur im Überfluss. Wir können Gott einfach nur preisen, so, weil wir, selbst wenn wir trockenes Brot nur essen, so, da haben wir das leckerste trockene Brot, das man sich wünschen kann. So, weiß nicht. Deutschland hat das beste Brot, finde ich. Aber, na gut. So, was in Afrika kriege ich so eine dünne Scheibe, so, und die nennen das Brot. Weißt du? So, uns geht's so gut. So, wir sind einfach so reich. So, und Gott sagt hier, kommt nicht mit leeren Händen zu mir. Und das ist halt das, was auch im Neuen Testament immer wieder steht, was im Alten Testament immer wieder steht, was Jesus in einem Wort sagt, geben ist besser, ist seliger als nehmen. Ne? So, willst du wirklich reich werden, dann gib. Das ist die Lehre von Jesus. Ne? Möchtest du wirklich was besitzen, dann gib. Möchtest du verliere dein Leben, dann kriegst du Leben. Ne? Wenn du dein Leben behalten willst, dann verlierst du es. Ne? So, wer gibt, so ein, der empfängt. Wer behält, der verliert. Ne? So wie mit den Talenten. So ein anderes Beispiel. Jesus sagt, setz deine Talente ein und du wirst Gewinn haben im Himmel. Ne? Aber vergräbst es so und investierst es nicht, sondern willst behalten und beschützen. Vielleicht auch nur, um keinen Ärger zu kriegen von Gott, so ein, da wirst du es verlieren. Ne? So ein, das ist das, was Jesus sagt. So ein, investiere und sehe den guten Samen, so ein, und du wirst Frucht haben. Nimm mein Wort und gib's raus und es wird Frucht kommen, ob wir es sehen oder nicht. Ne? Das Wort kommt nicht leer zurück. So ein, investiere dein Leben in Jesus, so ein, und du wirst es empfangen. Investiere dein Geld in Jesus, so dann wird Gott dich segnen und du wirst Geld empfangen. Oder was auch immer, was du brauchst. So ein, investiere deine Zeit in Gottes Reich, so ein, und Gott wird dich segnen. Ne? Und nicht nur das, investiere in Gott und du wirst nicht nur dich segnen, sondern du wirst auch andere segnen. Ne? Wenn du alles für dich behältst, da ist es nur Verlust. Ne? Für dich kein Gewinn, für andere kein Gewinn, für Gott kein Gewinn. Im Endeffekt nur Verlust. Ne? Und das ist eine Lehre und eine Weisheit, die man auch irgendwie lernen muss zu praktizieren. Da gehört Vertrauen dazu. Ne? So, und Gott sagt ja auch, kommt nicht zu mir mit leeren Händen. So, und ihm ist das wichtig. Mir ist das wichtig. Ne? Und ich kann nur sagen, es gibt Brüder und Schwestern, die haben viel Geld, aber wenig Zeit. Und es gibt Brüder und Schwestern, die haben wenig Geld, aber viel Zeit. Ne? Und eigentlich liegt es klar auf der Hand, was man investieren soll. Ne? So, aber das ist ein Schritt, den man gehen soll. Ich meine, Gott braucht nicht mein Geld. Ne? So, das ist einfach nur, sei, wenn du treu bist in den kleinen Sachen. So, wo waren wir denn?
Vers 19, die 2 Hälfte. Nee, Vers 19.
Okay. Meine Frau hat geschlafen, alles klar. Vers 19, ja. Die frühesten Erstlinge deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Letzte Woche haben wir gelesen, bringt mir eure Erstgeburt. Nicht nur vom Vieh und nicht nur vom Ertrag des Landes, ne, nicht nur von eurem Besitz, sondern sogar euren ersten Sohn möchte ich haben. Also nicht ich, Gott. Ne? So, das ist schon krass, oder? So, aber überleg mal was, zum Beispiel die, wie hieß sie, die Mutter von Samuel, Hannah? Hannah wurde nicht schwanger. Und ihr Mann hatte noch eine Nebenfrau, ne? So, die wurde schwanger. Aber Hannah wollte ein Kind. So, und Hannah wollte ihrem Mann ein Kind schenken. Hannah wollte fruchtbar sein. Hannah wollte Frucht geben. So, wollte Gott was geben. So, und Hannah war nicht in irgendeiner Klinik, sondern Hannah war im Tempel bei Gott. Jahrelang hat sie gebetet dafür. So, und geweint. Und sie war im Tempel und hat vor Gottes Thron gekniet und hat einfach nur geheult und gewimmert und gefleht und gebittet, ne, so sehr, dass dieser Priester, ne, der Richter war zu der Zeit und, naja, nicht gerade sehr, ist auch egal, so, aber jedenfalls kommt der Priester da an, sieht sie da, ne, und sie war so sehr im Bitten und im Flehen und im Trauen und Gott suchen in dem Bereich, so, dass er dachte, sie ist besoffen. Und da wollte sie gerade rausschmeißen aus dem Tempel, ne? So, und dann sagt sie, nee, ich bete doch nur zu meinem Herrn, zu Gott, so, weil ich diese eine Sache, die wünsche ich mir. Ich möchte diese eine Sache gerne haben. Frucht, ne? So, ein Frucht aus meinen Lenden. Ich möchte Leben in die Welt bringen. So, ich möchte nicht hier gehen und nichts dagelassen haben, ne? So, nicht nur für mich gelebt haben. So, ich möchte gerne einen Sohn. So, und dafür bitte ich nur den Herrn. Ne? Und was passiert? Der Priester kriegt einen Heiligen Geist und sagt zu ihr, Gott hat dein Gebet jetzt gehört, so, und du wirst einen Sohn gebären. So, und was macht sie? Sie kriegt das Kind, sie stillt ihn, und wenn sie fertig ist mit Stillen, so bringt sie Samuel, ne? Einen absolut genialen Mann Gottes, ne? Der David dann beruft und lehrt, so ein Mann, der einfach nur ein Vorbild ist. So, wir sind ja leider schon durch Samuel gegangen, erst und zweiten. Super genial. Aber Samuel, wirklich ein Mann Gottes. Und sie nimmt den sie sich so lange ersehnt hat, für den sie so gebittet hat, und gibt das Wertvollste für sie, was sie hat, ne, Gott. So, und bringt ihn als kleinen Knaben dahin zum Tempel und Samuel lebt dann da. So, und Gott benutzt ihn und segnet einfach sogar mich. Tausende von Jahren später. Hier in Golitz. So, wenn ich über ihn nachsinne und lese. So, weißt du, und geben ist gewinnen. Ja. So. Und Jesus sagte auch, da wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Ja. Also gib deinen Schatz zu Gott. Sie hat ihr Schatz, ihr größten Besitz, das Wertvollste Gott gegeben. Und was ist passiert? Ich glaube, sie war jeden Tag im Tempel, um ihr Sohn zu sehen. Ja. So. Es lohnt sich, wenn wir investieren. Es lohnt sich, wenn wir unsere Zeit damit verbringen, das Gute zu säen. Weil wir werden das Gute dann noch ernten. So, und viele werden satt. Ja, so wie mit dem Feld vorhin. Wir investieren in unsere Leben, wir opfern, wir arbeiten, wir kriegen auch was davon. Ne? Aber oh Gott sagt doch, aber behaltet nicht alles für euch, sondern lasst doch die anderen von eurem Besitz essen. Vers 19. Die früheste Erstlinge deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Warum? Ganz klar, weil das Haus Gottes Geld braucht, Essen braucht, Mitarbeiter hat, Farbe braucht, Licht und Öl und alles Mögliche. Ne? Opfertiere und Krams. Er sagt hier, ohne Geld geht's nicht. Also bringt euer Geld dorthin. So, ansonsten funktioniert's nicht. Ne? Ich bin super dankbar, Gott hat immer gesorgt, ne? So für die Gemeinde. Selbst dann, wenn es aussichtslos war. Und selbst dann wird er noch sorgen, wenn ich denke, naja, in der Zukunft wird es wieder aussichtslos werden. So. Aber Gott, wir brauchen Geld. Wir leben in der Welt. Ne? So. Viele machen sich da anscheinend keinen Gedanken drum, aber naja. Also Gott sagt hier, opfere und du wirst Segen empfangen. Ne? Aber opfere nicht, um Segen zu empfangen, und opfere nicht, weil du denkst, du bist guter Christ, du musst es tun. Das Neue Testament sagt so übers Geben eigentlich nur eine Sache, eigentlich zwei. Aber eine Sache davon ist dieser Vers, den ich vergessen habe rauszusuchen. Ein freudigen Geber gibt Gott, was? Hat Gott lieb, und dann geht's weiter. Den fröhlichen Geber hat Gott lieb, jemand, der aus seinem, irgendwas mit Herzen, mit seinem fröhlichen Herzen, aus freiem Herzen gibt oder so. Hab's vergessen, aber so ungefähr geht's. So, ne? Also, wenn du hier eine Überweisung hast und denkst die ganze Zeit so, ach, eigentlich wollte ich das Geld darüber behalten, ne? Dann bitte behalt's. So, ich will dein Geld nicht haben. Weil ich glaube wirklich, da geht eine Menge Segen verloren. Ne? So, wenn es dir leid tut, irgendwas in eine Kanne zu schmeißen oder so, dann bitte behalt's. So, weil ich glaube wirklich, Gott will das nicht. Du tust dir nur Leid damit an. Ne? So, dieses Beispiel, was Jesus sagt, ist das Zweite. Ich finde das so krass, das Bild. Jesus ist im Tempel und beobachtet die Leute, wie sie Geld reingeben. Ne? Und diese Reichen, das war so, dass die ihre Sklaven hatten und die haben so eine Trompete gemacht und dann sind sie gekommen mit ihrem Packen Kleingeld so und haben das dann so vor jedem so reingeschmissen. Ne? So, und Jesus beobachtet das so, und dann kommt diese und jeder wird guckt den an und sieht ihn, ne? Und dann gehen die Augen wieder und dann kommt so eine kleine Dame, ne? So, die guckt keiner an, die fällt nicht groß auf, so ein, ne, lumpiges Kleid, so ein total alt und verschrumpelt, so ein, kommt da hin und nimmt ihr Röckchen auf und nimmt ihre zwei kleinen Taler. So, ne? Minimünzen. Zwei Slotty Cent. So ein Crushies. So ein, ne? Also noch nicht mal so viel wie ein Cent. So ein, und die wirft das rein, ne? Und Jesus muss seine Jünger anstupsen und sagt so, hey, hey, so ein, habt ihr die gesehen? Nee, wen? Na, die Frau da, ne? Die hat zwei kleine Münzen reingeworfen. Hey, die hat mehr gegeben als alle anderen hier. Ne? Gott hat, warum? Ihr Schatz ist bei Gott. Ne? Sie weiß genau so, ihr Herz ist bei Gott. Ne? Sie weiß genau so, da wo ich meinen Schatz rein investiere, das mache ich in Gott. So, weil der wird für mich sorgen. So, Ne? Also es kommt nicht darauf an, was du gibst und wie viel, auch nicht Zeit oder Gebet oder irgendwie, was weiß ich, Talent oder sonst irgendwas. Ne? Oder Connections, die du aufbaust. Sondern es geht darum, was in deinem Herzen ist. Und wenn dein Herz richtig ist und du aus freiem Herzen, aus Liebe so ein was gibst zu Gott und investierst, dann ist es echt mehr, als wenn du es tust mit, naja, muss ich mal. Ne? Also Gott möchte unsere Herzen, nicht unser Geld. Und ich glaube, er hat für diese alte Dame echt gut gesorgt. Oder die ist aus dem Tempel raus und zwei Tage später so verhungert. Das glaube ich nicht. So. Ja, die frühesten Erstlinge deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Du sollst ein Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Das ist ein super Vers. So ein. Da muss ich echt in meine Studienbibel reingucken. Warum soll ich denn nicht ein Böcklein in der Milch von der Mutter kochen? Klingt jetzt für mich nicht sehr schlimm, sondern eher ganz lecker. So, ne? Und die Theologen sind sich da uneins. Ne? So, damals, es gibt eine alte überlieferte Handschrift so, von der Zeit hier. So, und da geht es irgendwie drum, um das ist ein heidnischer Gott von Kanitern, ne? So, der wurde angebetet und da hat man halt Böcklein, also ne, kleine, sind doch kleine Ziegen, oder? Ja. So ein gekocht in Milch, in Ziegenmilch. Aber der Teil, wo drin steht, was für eine Milch, der Väter. Ist ein Loch drin oder so. So, also könnte das sein, dass es um heidnische Göttinnen hier geht. Ne? So, und dann irgendwas anderes, wo ich auch dachte, so ein, naja, eigentlich ist mir total wurscht. So, das sind auch Gesetze hier, ne, die sind halt für die Juden geschrieben. Die müssen wir nicht halten. Manche können wir gar nicht halten. Manche dürfen wir gar nicht halten, weil wir Deutsche sind. Ne? Ich durfte jetzt niemanden steinigen oder so. So ein ist ganz klar. Ne? So ein, aber hinter jedem Gesetz so ein, steht natürlich auch eine geistliche Wahrheit. Was die geistliche Wahrheit davon ist, keine Ahnung. So. Nun ja, lesen wir weiter. Wenn es wichtig ist, wird es der Geist offenbaren. So, jetzt geht's schnell. Vers 20. Siehe, ich sende einen Boten vor dir her. Also hier steht Engel. Aber Engel bedeutet Bote auf Hebräisch. Ne? Also es kann sein, dass es ein Engelswesen ist oder halt ein Bote. Es ist das gleiche Wort. Genauso im Griechischen, wenn du das liest, ist genau das gleiche Wort. Wenn da steht Engel, dann steht da im Griechischen nicht Engel, sondern halt Bote. Ne? Aber Gott nennt halt alle seine Engelwesen Boten. Und sind sie auch. Es sind Sprachrohre Gottes, die wirklich gehorsam sind. Und nur das erzählen, was er zu sagen hat. Ne? Unverändert. So. Und ich, wenn ich das hier lese, ich übersetze es jetzt als Bote. Macht für mich einfach mehr Sinn. Wenn es für euch ein Engel ist, ist es ein Engel. Ist wurscht. Ist auch von Gott gesandt. So, der Gottes Wort verkündigt. Das, was Gott gesagt hat. Ne? So, aber ich, ja. Ich sende einen Boten vor dir her, damit er dich behüte auf dem Weg und dich an den Ort bringe, den ich bereitet habe. Ne? Heiliger Geist. Oder Jesus. Hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme und sei nicht widerspenstig gegen ihn, denn er wird eure Übertretung nicht ertragen, denn mein Name ist in ihm. Er kann es nicht ertragen. Wir betrügen den Heiligen Geist, sagt die Bibel, so, wenn wir gegen Gottes Willen uns entscheiden. Ne? In welcher Form auch immer. So, wenn wir ungehorsam sind, so, wenn wir unheilig leben, wenn wir Versuchung nachgeben, ne? Wenn wir einer Anfechtung nicht vertrauen, so, und an Gott zweifeln. So, wir betrüben den Heiligen Geist, wenn wir nicht auf seine Stimme hören. Ne? So, und er ist gesandt von Gott, um uns zu trösten, zu leiten und zu lernen. Ne? Ich meine, Jesus hat ihn gesandt, sagt Jesus. Ne? Also wenn der Heilige Geist redet, dann redet Jesus. Ja? Weil der Heilige Geist übermittelt und tut das, was Jesus will. Und Jesus weiß es von seinem Vater. Ja? Somit ist es wieder eine Einheit. Und das ist echt total genial, weil ich das total auf uns hier einmünze. Und das ist einfach ein Gesetz, was wir echt auf uns sehen können. Vertraust du Gott und gehorchst seiner Stimme und suchst die Gerechtigkeit und suchst ihn, so dann hast du Frieden. Du bist geheiligt. Du wirst gesund. Du wirst Kraft haben. Du wirst Frieden haben. Du wirst die Ruhe im Sturm sein. Ne? Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich behütet. Auf dem Weg und dich an den Ort bringe, den ich bereitet habe. Na, Gott hat auch für uns einen Weg bereitet. Jeden Tag. Ob ich nur sehe oder nicht. Ob ich nur schwach bin, nicht vertrauen kann oder stark bin und einfach weitergehe, Schritt für Schritt. Weil ich weiß, wer Gott ist. Ne? Er hat ihn bereitet und er bringt uns dort drauf. So, hüte dich vor ihm. Ne? Hab Respekt und Ehrfurcht vor dem Heiligen Geist, so wenn er redet. Hüte dich vor ihm und gehorche seine Stimme und sei nicht widerspenstig gegen ihn, denn er wird eure Übertretung nicht ertragen, denn mein Name ist in ihm. Wenn du aber seine Stimme wirklich gehorchen und alles tun wirst, was ich sage, so will ich der Feind deiner Feinde sein und der Widersacher deiner Widersacher. Und kennt ihr das geistlichen Krieg? Hammer. Wir haben eine Rüstung an, wir müssen kämpfen, wir kämpfen gegen das Böse. Wir sind Kinder und Krieger des Lichts und kämpfen gegen die Dunkelheit. Jeden Tag. Mit unseren geistlichen Waffen. Und was sagt Gott? Ich bin euer Sieg. Ich siege. Ich kämpfe. Ich meine, wie könnte ich denn gegen den schwächsten Dämonen antreten? Ne? Gefallenen Engel. Ich meine, ich schaffe es nur nicht mal gegen mein Fleisch. Ne? Und das ist ein Feind, den ich wirklich mittlerweile sehr gut kenne. Ne? Stell dir mal vor, da kommt so ein Engel Gottes, ne? Also jetzt ein gefallener Engel von Gott damals, der ist viel stärker als ich. Ne? Also wie könnte ich mit einem Schwert kämpfen, das ich noch nicht mal sehe? Ne? Trotzdem sagt Gott, jetzt, kämpfen die Engel des Lichts gegen die Engel der Dunkelheit. Genau jetzt. Und um wen? Um uns. Auch darum, dass wir jetzt dranbleiben und hören, was Gott zu sagen hat. Und nicht einschlafen. Die kämpfen die ganze Zeit, damit wir, nein, sag ich aber nicht. Warum hast du ein schlechtes Gewissen? Fühlst dich angesprochen? Wer weißt du? Würde ich drüber nachdenken. Ne? Aber Gott sagt, dieser Kampf, der ist unaufhörlich immer da. Und ich weiß noch einmal, das hat mich total fasziniert, Elia und sein Knecht, ne? Wo Elia kommt, oh, da ist ein riesen Streit macht und so. Habe ich schon mal gesagt, das Beispiel, aber ich lieb's so. Ne? Diese riesen Streit macht, die da gegen uns kämpfen will. Und Elia, oh Mann, lass mich in Ruhe. Gott ist auf unserer Seite und kämpft für uns. Warum kann er das sagen? Weil er Gott vertraut, Gott folgt, Gott sucht, auf ihn hört, ne? Und er weiß, wenn Gott redet, dann ist er gehorsam, egal wie unmöglich es scheint. Elia war ein Mann Gottes. Der Knecht musste das erst lernen, Mann zu werden, der auf Gott gehorcht und Gott vertraut. Also Elia ist total beruhigt und sagt, ja, ich habe schon viele Feinde gesehen, lass die. Ne? Mach doch einfach mal die Augen auf. Und dann betet er und Gott macht ihm, den Knecht, die Augen auf. Und auf einmal sieht er diese Herrscharen von feurigen Wagen mit einem Engeln Gottes drauf, diese mächtigen Krieger, ein Kämpfer Gottes, ne? Die ringsherum stehen und bereit sind zum Kampf. Ne? Und der Knecht sitzt einfach nur da und sagt, wow. Ne? Und so ist es bei uns. Wir sind nicht mehr normale Menschen, wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind Krieger des Lichts. Und wenn wir durch die Stadt gehen, um einzukaufen, ne, dann ist da was los. Warum? Weil wir das Salz sind und das Licht in der Dunkelheit. Niemand anderes. Das sind die Kinder Gottes. Das bist du und das bin ich. Ob uns das bewusst ist oder nicht. Ne? Aber wir sind's. Und wenn wir in die Stadt gehen, in die Welt, ne, unter den Menschen, unter den Gottlosen, dann ist Satan da hinterher und will das vermeiden. Dann sind seine Knechte hinterher und wollen das vermeiden. Und dann benutzt du auch manche Menschen. Mach dir das bewusst. Gott ist der, der kämpft. Egal was kommt, er siegt. Ich bin der Feind deiner Feinde. Und ehrlich, ich möchte keinen anderen Verbündeten als ihn. Meine Feinde tun mir eigentlich schon leid. Und die Widersacher. So, weil, so, die haben eh keine Chance. Vers 23. Wenn nun mein Bote vor dir hergeht und dich zu den Ammonitern, Hethitern, Peresitern, Kanaanitern, Hevitern, Jebusitern bringt und ich sie vertilge, die werden wir noch sehen, ne, alles Bilder für unser Fleisch, für unsere Lüste und für unsere Schwächen, so sollst du ihre Götter nicht anbeten, noch ihnen dienen, und du sollst es nicht machen wie sie, sondern du sollst sie vollständig zerstören und ihre Säulen ganz niederreißen. Ne, die Säulen waren Tempel, zu, wo sie ihre Götter angebetet haben. Also Gott sagt hier, ich schicke dich in den Krieg. Ne? Und das macht er auch. Ne? Wir kämpfen die ganze Zeit gegen unsichtbare Mächte. Selbst mein Fleisch ist unsichtbar, obwohl ich es höre und spüre und manchmal auch sehe. Ne? So, ist und, aber er sagt hier, dass wir uns überhaupt nicht zu verbinden haben mit irgendwelchen anderen Sachen. So, sondern nur mit dem, was er sagt, was er gibt, was er ist. Ne? Dass wir ganz im Gegenteil, das nicht nur meinen sollen, sondern dass wir das ausratten sollen aus unserem Leben. Ja. Sich selbst sterben, so, und das Kreuz auf sich nehmen. So. Also, dass wir bemüht sein müssen, und das hier ist ein, ist nicht irgendwas Glauben, sondern das ist ein, ja, was Praktisches. Ne? So, was man machen muss. So. Wir sollen sogar die Altäre in unserem Herzen niederreißen. Das ist das Haus, für das wir kämpfen. Das ist unser Leben. Ne? Das ist das Land, für das wir, wo wir Gott dienen. So, und wenn wir sowas sehen in uns, so, dann muss das weg. Vollständig zerstören. Vollständig ausrotten. Vers 25. Und ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen. So wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Also er wird nicht nur Brot und Wasser geben, das, was du brauchst zum Leben, sondern er wird auch dein Leben segnen. So. Dass selbst deine Kinder und deine Familie gesegnet sind. So Gott sagt dir, wenn du mir dienst, das heißt nichts anderes, als wenn du gehorsam bist, wenn ich rede, wenn ich in dein Leben spreche, wenn du mich suchst, wenn du mir auf meinen Wegen folgst, ne, so, dann musst du Segen haben. Und ich werde dafür sorgen, dass du Segen hast. Und ich will die Krankheit aus deiner Mitte hinwegnehmen. Ne. So wie ich es bei der Bergpredigt letztens gesagt habe, so ein, keine Ahnung, mir ist das total neu, der Gedanke. Aber ich fand es total genial. Vielleicht ist es so Quatsch, aber für mich macht es total Sinn. Ne? So ein, vielleicht habt ihr das schon vor Jahren gehört oder was anderes. So ein, aber halt Heiligung, dass da Heilung drin steckt. Ne? Wenn ich drüber nachdenke, ich meine, im Grunde ist damit alles erklärt. So ein, wenn ich heilig bin, so, dann ist einfach mir keine Ungerechtigkeit, nichts, was krank macht. Das ist alles gereinigt von Gott. Ne? Da ist nichts. Ja. Heil halt. Ne? Ganz. So. Und das ist das, was Gott in uns will. Er möchte diese Krankheit rausnehmen. Ne? Er möchte uns heil machen, dass wir Ruhe haben und Frieden und Freude. Ne? So. Und ich will die Krankheit aus deiner Mitte hinwegnehmen. Es soll keine Fehlgebärende oder Unfruchtbare in deinem Land sein. Ich will die Zahl deiner Tage voll machen. Ja. Geistlich gesehen, ich weiß, physisch gesehen, glaube ich nicht, dass das heute so ist. Wir hatten Fehlgeburten. Und ich weiß nicht, wo ich da in Sünde gelebt haben soll. Ja. So. Aber geistlich gesehen, sagt Gott hier eigentlich nur, diene mir, vertraue mir und ich werde für dich sorgen, für das, was du brauchst. So, ich werde dich heiligen, ich werde dich gesund machen und reinigen, sodass du mit meinem Herzen leben kannst. So, und ich werde dich fruchtbar machen, denn dein Leben wird nicht unfruchtbar sein. Ne? Dein Leben wird nicht verschwendet sein, sondern du wirst Früchte bringen, ne? Gute Früchte. Und ich will die Zahl deiner Tage voll machen. Ja. Unsere Tage sind gezählt, ist klar. So, ne? Aber echt, ich möchte im Himmel stehen und ich möchte da aus diesem Feuer rauskommen und ich möchte was haben. Ich möchte das vorweisen und echt so viel, wie es nur geht. So, weil ich möchte, dass meine Tage hier voll waren. Ne, dass die nicht leer waren, sondern dass die sich gefüllt haben mit was Wichtigem, mit was Gutem. Ne? Mit was, was wirklich Bedeutung hat für die Ewigkeit. So ein, ich möchte meine Tage hier nicht verschwenden. Und echt, ich verschwende meine Tage so oft, meine Zeit, für Nichtigkeit. Ne? So ein, obwohl ich so eine Berufung habe und trotzdem verschwende ich sie für so viel Schrott, was keinen Bestand hat, was verbrannt wird. Ne? So, Gott sagt hier, nimm deine Zeit und achte drauf, so dass sie wertvoll ist und bemessen. Ne? So, ich will meinen Schrecken vor dir hersenden und will alle Völker in Verwirrung bringen, zu denen du kommst. Und ich will alle deine Feinde vor dir fliehen lassen. Ich will die Hornissen vor dir hersenden, damit sie die Hiviter, die Kaniter und die Hittiter vor dir her vertreiben. Hornissen, ich hasse Hornissen. Ich weiß noch nicht, warum Gott die gemacht hat. Genauso wenig wie Zecken und Mücken, ne? Und so ein Kram halt. So, ne? Fiese Tiere, ne? So. Das sind wirklich die Räuber der Lüfte, so, ne? Keine Ahnung, so krasse Tiere. So, und Gott sagt hier, also wenn ich eine Hornisse sehe, dann renne ich, echt. Da puckert es in mein Herzen. Wenn der Hornisse um mich herumfliegt und die Dinger sind ja so groß, so dann. Echt, da bin ich weg, da suche ich Schutz. So, da bleibe ich nicht stehen und mache. Ne? Oder haue drauf oder komme auf die Idee, die irgendwie noch aggressiver zu machen. Ne? Sondern ich versuche mich so klein wie möglich zu machen, um versuche abzuhauen, so dass er mich nicht gesehen hat. Ne? So ein. Weißt du, und ich stelle mir einen Schwarm von Hornissen vor, ne? Und Gott bringt Furcht dahin. Ne? Und ich meine, wir brauchen uns nicht zu konzentrieren drauf, im Endeffekt. Wie wir den Menschen entgegentreten sollen, ne? So Gott wird Respekt schaffen. Und Gott wird auch den Menschen zeigen, dass er hinter uns steht oder vor uns steht, ne? So, die es wissen müssen, ne? So, er macht einfach alles. Und wir, es ist so, wenn du das hier liest, ne? Hinter ihnen, vor ihnen, so ein, mittendrin sorgt er dafür, ne? So ein, wir sind hier und der Feind kommt, aber Gott weiß schon und er schickt einen Boten nach vorne, so der den Feind schon erschreckt und schon mal vorbereitet so auf unser Kommen. Ne? So, das ist so, weißt du, wer mir vertraut, wer mir nachfolgt und wer gibt, ne, wer sich selbst gibt, um meinetwillen, so ein, was ist denn das Konzept hier, was du siehst denn von der Person, ne, was Gott hier verspricht? So ein, der ihm vertraut und nachfolgt und sein, das ist so wie, na, dieses Zentrum von so einem Wirbelsturm, ne? Die sind ja gerade wieder in Amerika ziemlich aktiv. Aber dieses Auge, diesem Zentrum, ne, außen, es wird alles kaputt gemacht und zerfetzt, ne? Egal, ob es noch so tiefe Wurzeln hat, wenn der Sturm groß genug ist, der haut einfach alles rum, ne? Da fliegen die Kühe, die LKWs, die Häuser sind danach Mus, als ob es aus Pappe waren, ne? Aber im Zentrum, das ist absolute Windstille, ne? Da hörst du kein Geräusch. So ein, ist total krass, diese Riesenkraft, so die alles umhaut, als ob es um, aber wenn du in der Mitte stehst, so dann ist da dieser absolute Frieden, den du nirgendwo finden könntest, ne? In dem Moment. So ein, weißt du, und das sehe ich hier so, ne? So ein Gott, diese Macht und diese Kraft, die einfach alles niederreißt, so, was sich ihm in den Weg stellt und wer ihm vertraut und in seinem Zentrum bleibt, ne? So der geht durchs Leben einfach in diesem göttlichen Frieden, ne? Für alles ist gesorgt. So. Da möchte ich sein. Genau da. Aber ich hasse es irgendwie, mich selbst zu sterben. Und manchmal habe ich überhaupt keine Lust, irgendwie dieses Kreuz auf mich zu nehmen. So. Aber wenn ich es tue, dann liebe ich es. Ne? Und mein innerer Mensch, dieser neue Adam, der will das. So. Und ich. Vers 29, ich will sie aber nicht in einem Jahr vor dir vertreiben, damit das Land nicht zur Einöde wird und die wilden Tiere sich nicht vermehren zu deinem Schaden. Und das liebe ich auch so an Gott. Weißt du, die Menschen, die sind einfach so böse, ne? So ein, die wollen immer alles gleich und sofort, ne? So ein, und doch so viele Christen erwarten von anderen Christen alles gleich und sofort, ne? So ein, sofort Gott sein, so ungefähr, ne, vom Benehmen her. So ein, weißt du, überhaupt keine Schwächen zulassen, so, weil die nicht in Gott sind, ist ja klar, ne, aber wir sind ja nicht Gott, ne. Aber Gott, der nimmt sich so viel Zeit, ne? Manchmal kotzt es mich an, so einen Brüder und Schwestern zu sehen oder zu hören, so die ganze Zeit nur wettern über die Christen, so, ne? Weil das nicht Gottes Herz ist, ne? Er hat so viel Geduld mit uns, ne? Er nimmt sich so viel Zeit und wir sind manchmal so eklig, ne? Und so dunkel und so alles andere als sein Herz, und kriegen es gar nicht mit, ne? Weil das so eine falsche Heiligkeit ist, ne? Und ich bin so dankbar. Gott offenbart uns Stück für Stück, Schritt für Schritt die Sache, die gerade dran ist und weg muss, weil er schon weiß, was als nächstes kommt, ne? Der nimmt sich Zeit. Er ist nie böse zu mir, ne? Ich meine, er ist zwar gerade und klar und direkt und seine Züchtigung, seine Grenzen, die er mir steckt, die sind eindeutig, ne? Und manche Konsequenzen muss ich tragen, andere, da komme ich drum herum, ne? Aber trotzdem, in all dem ist er immer freundlich zu mir. Immer ruhig, immer verständnisvoll, hat echt Geduld. Andauernd komme ich zu ihm mit den Sachen, die er gerade angeht und rausholt und bemeißelt, ne, und zulässt. Und ich bin wieder hingeklatscht, ne? Und ich bin wieder beschämt. Aber er nimmt mich immer wieder auf. Ich komme immer wieder zu ihm, tue Buße, drehe um und versuche es dann richtig zu machen, ne? Und das ist nicht einmal gewesen bis jetzt, dass er gesagt hat, nee, diesmal nicht. Ne? Jetzt reicht's mir. Aus dir wird nie was werden. Ne? Du bist total am Abfallen. Vergiss es. Dir renne ich nicht nochmal hinterher. Ne? Ich habe noch 99 andere Schafe. Dreht sich nicht mein ganzes Leben nur um dich. Ne? Gott ist anders, ne? Und er macht das zu unserem Schutz. Ne? Und wir Menschen, wir erwarten immer so schnell so viel von anderen. Ne? Gott ist anders. Und er sagt so, hey, ich berechne das. Alles ist berechnet. Und ich lasse dein Fleisch zur richtigen Zeit sich melden. Ne? Und lass dann zu, dass du in eine Versuchung reinkommst. Ne? Gott schützt uns und er lässt nicht zu, dass zu viele Feinde auf einmal uns belagern. Ja. Es ist einfach nur ein genialer Gott. Ein Gott, der sich nicht Gott nennt, sondern Vater. Der will, dass wir ihn Vater nennen. Du sollst 30. Nach und nach will ich sie vor dir vertreiben, in dem Maß, wie du an Zahl zunimmst, so dass du das Land in Besitz nehmen kannst. Und je mehr ich mich verändern lasse und je mehr ich zulasse, ihm zu folgen und je mehr ich gebe von mir und je mehr er einnimmt von meinem Land, desto mehr kann ich auch tragen, desto veränderter bin ich, desto stärker wird mein Feind, ist klar, aber diese anderen Feinde, mit denen ich so viele Probleme hatte, die sind so schwach geworden, ne? Kennst du das? So viele Sachen, wo ich jahrelang gekämpft habe, ne? Wo ich nicht rauskam, die sind für mich viel zu klein jetzt, ne? Da denke ich so, ach, so ein süßer Feind, der kommt und ich sage, nee, hau ab. Ne? Ne? Und andere Sachen, die sind mir riesig gerade so und unüberwindbar. Ne? Gott lässt uns reifen. Ne? Gott macht uns, bringt uns Fülle. Und das ist gut, weil das bringt eine Menge Ruhe. Du sollst, Vers 32? Ja. Und ich setze deine Grenzen. Gott bestimmt auch unseren Einfluss. Und ich setze deine Grenzen. Vom Schilfmeer bis zum Meer der Philister und von der Wüste bis zum Strom Euphrat. Denn ich, Gott, will die Bewohner des Landes in eure Hand geben, dass du sie vor dir vertreibst. Du sollst mit ihnen und mit ihren Göttern keinen Bund schließen. Sie sollen nicht in dein Landboden bleiben, damit sie dich nicht zur Sünde gegen mich verleiten. Ne? Eine ganz andere Philosophie, als manche Christen das heute haben, oder? Ja, das stört alles, ist es auch egal. Ne? Da muss man nicht so ernst nehmen. Gott sagt hier, das, was ich als Sünde nenne in deinem Leben, da wo ich in dein Leben spreche und sage, das gehört da nicht hin, das gehört da nicht hin, das hast du auszurotten, mit aller Ernsthaftigkeit. Weil er weiß, dass es uns irgendwann zerfleischt. Denn du würdest ihren Göttern dienen. Ne? Das will Gott nicht. Er will nicht, dass wir gebunden sind unter einem anderen Herrn als er. Dafür liebt uns so doll. Er ist der einzig gute Herr. Ne? Und sie würden dir zum Fallstrick werden. Echt, und dafür habe ich so eine Panik. Und eigentlich auch nicht. Weil egal was kommt, ich vertraue da einfach drauf, dass ich bei Gott bleibe. Ja. Wer sich bei ihm birgt, der ist sicher. Ja. Wer auf ihn vertraut, so der wird wachsen. Gott verlangt nicht von uns, dass wir sofort perfekte Kinder sind. Ja. So ein die Krieger Gottes, die Helden Gottes, ne? Sondern er behandelt uns unserem Alter, unserem geistlichen Alter entsprechend. Ne? Und er bringt alles zu seiner Zeit hoch. Ne? Aber er, wenn er Versuchen zulässt, wie wir gelesen haben, hier im Kolosser oder so, dann ist das alles berechnet. Ne? Dann hat er den Ausweg schon vorbereitet. So, ne? Die Versuchung, die auf uns kommt, der Feind von der Größe und Stärke her und von seiner Macht, ist alles bemessen. Und liest das, ne? Das ist ein geistliches Leben. So, und das ist ein Leben als neue Schöpfung. Das ist ein Leben als Kind Gottes. Das ist ein Leben als Kind des Lichts. Das ist ein Leben, das voll aufgeht. Und was ist es? Einfach nur Ruhe und Frieden und Sicherheit. Ne? Ein Segen für sich, ein Segen für andere. Frucht bringen. Ein Leben, das vollendet. Ein Leben, das was bewirkt, ein Leben, das andere segnet, das andere satt macht. So ein Leben, das Sieg hat. Ein Leben, das einen Anführer hat, der alles niedermetzelt. Ne? Das ist ein Leben, wie ich es will. Das ist genau das Leben, das mich so fasziniert hat, als ich Gott kennengelernt habe. Ne? Weil genau das ist es. Und dieses Licht, das liebe ich. Und ihn liebe ich, weil er ist einfach nur herrlich, gerecht, keine einzigste Ungerechtigkeit drin. Ne? Weißt du, und das alles geht voran mit auch Preisen, ne? Wie wir es gesehen haben mit diesen Festen. So, erinnere dich dran, warum sollte man die Feste feiern? Um einmal zu sehen, dass das bleibt, dass das ein Versprechen Gottes ist und dass man es nicht vergisst. Ne? Und wir sollen ständig aufrufen, dieses Passahlamm, das wir haben. Wir sind aus Ägypten raus, wir sind jetzt neues Volk, wir gehören jetzt zu jemandem. Ne? Wir haben Samen, Wort, Wahrheit, wir haben was zum Rausschmeißen, was Frucht bringen soll, was sich vermehren soll. Ne? Gott ist derjenige, der die Frucht bringt, und wir werden auch ernten und Frucht einbringen, ne? Wenn wir auf ihn vertrauen. Das ist ein Leben im Geist. Ne? Und ein Leben im Geist ist ein Leben in Freiheit. Und das ist genau das, was ich will. Ist auch genau das, was ich lese und sehe, wenn ich die Gesetze Mose sehe, ne? Die Gesetze, die Gott mir gibt. Einfach nur, wer vertraut und glaubt, so ein Segen für diese Zeit hier und für die Ewigkeit. Ne? Kein Verlust. Geben ist um weites mehr Gewinn für mich als behalten oder wegnehmen. Ne? Amen. Ja, ich danke dir, das ist das, was ich will, und ich sehe, dass du das in mir formst und mich immer wieder darauf ansprichst, und dass du mich da lehrst in den Bereichen, und dass du geduldig bist mit mir, und ich danke dir. Aber das möchte ich zur Vollkommenheit haben, da möchte ich wachsen, genau das möchte ich leben, jede Minute meines Lebens, und das ist das, was wirklich Sinn macht und was wirklich Wert hat, und ich danke dir, dass genau das ist, was du in uns formst und wo du uns hinbaust, und wir wünschen uns, glaube ich, alle hier dieses geisterfüllte Leben, dieses Leben einfach, wo du vorangehst, wo wir sehen, dass du kämpfst, wo du, ja, wo wir Frucht sehen, wo wir Sieg haben über Feinde, wo wir einfach frei sind und in Frieden sind, wo wir gesättigt sind an Wasser, das wir brauchen, an Brot, das wir brauchen, physisch und geistlich, wo wir sehen, dass nicht nur es uns gut geht, sondern auch unsere Familien, unsere Bekannten, unsere Feinde, unsere, die Menschen, die wir begegnen, dass du durch uns Einfluss hast. Ich möchte das sehen, dass du Einfluss hast. Dass ich nicht nur einkaufen gehe oder in Görlitz lebe, sondern dass du hier einnimmst durch mich, einfach nur, weil ich da bin und du in mir wohnst. Vater, ich möchte ein Leben einfach in der Fülle. Und ich will mich komplett aufgeben, mich komplett verlieren, damit ich sehen kann, wie herrlich du bist. Ich möchte wirklich abnehmen und du sollst zunehmen. Das ist mir so unmöglich und das ist mir so schwer. Ich kann das einfach nicht leben, aber Ich danke dir, dass du einfach das formst, Stück für Stück. Und das ist einfach sehr herrlich. Und ich, das, was mir manchmal als Verlust scheint, so das ist, wenn ich es dir gegeben habe, merke ich erst, was für ein Gewinn das überhaupt war für mich, es abzugeben. So dir zu vertrauen. Und ich danke dir für die Predigt. Für mich hast du mich gerade aus meinem Loch wurde geholt. Und ja, und ich habe eine neue Zuversicht, dass, ja, dass es sich lohnt, dir nachzufolgen und nicht vergebens ist. Und ja, und ich danke dir auch, dass du mich nochmal daran erinnert hast, dass es einfach auch eine Zeit gibt, wo man auf die Ernte warten muss. So, und das, ja, die Frucht, der Same Zeit braucht, um Frucht zu bringen. Und ja, und ich vertraue einfach darauf, dass du mich benutzt. Ich bitte dich wirklich, segne jeden, den du hierher schickst. Segne Görlitz. Und ich bitte dich dieses Jahr, mach die Türen auf, dass wir hier Görlitz erreichen, dass wir Visionen kriegen und dein Geist, dass wir begabt werden, dass wir genau wissen, was wann dran ist und auf welche Art, dass wir vorbereitet sind, so dass wir uns nicht schämen, sondern dass wir ganz stolz von dir erzählen. So in uns in einem Leuchter setzen, so dich sichtbar machen wollen. So, ich bitte dich wirklich, bring Licht hier in diese Dunkelheit, weil hier ist so dunkel und kalt, so dass man am liebsten gleich abholen möchte. So, und ich bitte dich einfach so, benutze uns Vater als Licht. Und bitte schick Menschen hier in die Gemeinde, bring Menschen, die hier bleiben, bring Menschen, die ja, auf die man mitbauen kann, so die fähig sind, andere zu leiten und zu lernen. Und so, bitte baue einfach. So, und, ja, bereite uns vor. So, ich bitte dich für die, die gerade alles andere als sich selbst sterben, so dass du ja, dass du sie sammelst, dass du ihnen nachgehst, dass du zu ihnen redest und ihnen keine Ruhe gibst, so dass sie Buße tun können und einfach dir wieder nachfolgen neu. Bitte lass uns nicht allein, nicht im Stich. Ich danke dir dafür. Ja, Amen.